2. Korinther 7 wollen wir heute weiterfahren, vom Vers 2 weg, also der Abschnitt nach unserem Monatsvers. Man könnte diesem Abschnitt den Titel geben: Wiederherstellung durch Bußfertigkeit. Wenn wir etwas uns das Umfeld der Korintherbriefe wieder vergegenwärtigen, dann wissen wir ja, dass Paulus die junge Gemeinde in Korinth sehr klar und zum Teil auch scharf ermahnen musste, wegen offener Sünde unter ihnen und auch wegen tolerierter Sünde, weil nichts dagegen unternommen wurde und es einfach so belassen wurde. Und gleichzeitig waren ja unter diesen Menschen in Korinth auch rebellische Leute gekommen, mit sehr eigenwilligen Lehren, wahrscheinlich auch mit gnostischen Lehren, waren eingedrungen in die Gemeinde und verführten andere zum Aufgeblasensein und zur Rebellion, zur Auflehnung gegen Paulus. Das war vor allem ihre Absicht, sie, Paulus, abspenstig zu machen, Paulus zu verunglimpfen als unecht, als einer, der nicht wirklich Gottes Wille predigt, Gottes Wort predigt, der eine Sonderlehre bringe, alle möglichen ganz wüsten Verleumdungen waren da in der Gemeinde vorhanden und versuchten, die vielen treuen, hingegebenen, jungen Christen zu verführen. Und Paulus befürchtete ganz stark, dass tatsächlich viele in Korinth auf der Kippe sein könnten, auf der Kippe den Glauben zu verlassen, den Schiffbruch zu erleiden dadurch am Glauben. Und diese Not in ihm, wir spüren das, wenn wir diese Briefe lesen, wurde immer größer, immer. Er hatte so eine große Last, wir sehen das dann gleich noch, wegen dieser Situation. Er war innerlich überaus stark belastet, gerade eben, weil er die Korinther so sehr liebte. Paulus hat alle Gemeinden, alle Gläubigen ja von Herzen geliebt, eingestanden im Gebet, Tag für sie. Aber ich denke, zu den Korinthern hatte er eine ganz spezielle Beziehung, gerade auch wegen diesen vielen Schwierigkeiten. Und auf der anderen Seite aber wusste er doch, was Gott ihm zugesagt hatte. Wenn wir das lesen in Apostelgeschichte 18. Schon die anderthalb Jahre, die er dort war, das erste Mal dort war und die Gemeinde gründete, war ja fast nichts als Kampf und als Schwierigkeiten auch. Und gleichzeitig große Freude über die Menschen, die zum Glauben kamen. Aber da spricht Gott zu ihm in der Nacht, Apostelgeschichte 18, Vers 9 und 10. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Daraus schließen wir, dass schon damals vieles Paulus zum Schweigen bringen wollte. Der Feind hat alles versucht, um ihn zum Schweigen zu bringen. Und hier dieser Trost von Gott selber: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. In dieser Stadt. Und wir wissen, was das für eine Stadt war, Korinth. Wir können es sehr wohl mit Sodom vergleichen. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie oft sich Paulus an diese Verheißung gehalten hat. Auch wenn die Sorgenlast schier unerträglich wurde für ihn. Bleiben Sie dabei. Bleiben Sie beim Glauben. Dann wusste er, Gott hat gesagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Der zweite Korintherbrief ist ja so aufgebaut, er hat wie ein Gerüst. Und das Gerüst ist eigentlich die Wiederherstellung der Beziehung zu den Korinthern, die Bereinigung der Beziehungen zu ihnen. Das stellt wie das Gerüst im zweiten Korintherbrief dar, auf das Paulus immer wieder zu sprechen kommt, zusammen mit den tagebuchartigen Berichten, die er ihnen gibt, über sein Reisen, seine Pläne, wieder zu ihnen zu kommen, sie wieder zu besuchen. Und die Zwischenräume von diesem Gerüst dann sind ausgefüllt mit diesen enorm wichtigen Lehren, wie wir sie ja schon angetroffen haben bisher. Wenn wir denken, Kapitel 3, auch diese Darlegung der Herrlichkeit Gottes im Neuen Testament gegenüber der alten Herrlichkeit, die Belehrung, dass das, was wir anschauen, dass wir in dasselbe Bild verwandelt werden, dieser Höhepunkt, Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Solche tiefen geistlichen Lehren. Übrigens, ganz nebenbei, dieser Vers hat auch etwas Erschreckendes. Ist das euch auch schon aufgefallen? Das, was der Mensch anschaut, in das gleiche Bild wird er verwandelt. Das gilt nicht nur für das Geistliche, für das Gute. Das gilt auch für das Böse. Jetzt verstehen wir die Not, wenn die Leute heute nur noch so herumlaufen. Dauernd schauen sie in dieses Bild. Sie werden verwandelt in dieses Wesen, das wir eben im Internet antreffen. Auch ganz eine tragische Seite zu diesem Vers hier. Aber wir dürfen wissen, für uns ist es die Hoffnung, dass wir verändert werden, wenn wir in das Wort Gottes schauen. Bei jeder Gelegenheit. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild, in das Bild des Herrn Jesus. Das können wir nicht fassen, dass das möglich sein soll, aber das Wort verheißt es uns. Und dann weiter diese Belehrung über den Schatz in irdenen Gefäßen, die Sehnsucht des Paulus nach der himmlischen Heimat im Kapitel 5 und so weiter und auch seine Darstellung, was ein treuer, echter Diener Gottes wäre, was seine Wesensmerkmale sind im Kapitel 6 und dann eben dieser Einschub über die Absonderung, über die Trennung von allem Bösen. Das sind die Zwischenräume, die dann Paulus aufgefüllt hat im Gerüst des zweiten Korintherbriefes. Und es wird noch weitergehen. Er war ja auf seiner zweiten Missionsreise, wenn ihr vielleicht in eure Bibel hinten rasch einen Blick auf die Karte der Missionsreisen werfen wollt, da ist er ja gestartet auf der zweiten Missionsreise auch wieder natürlich von Antiochia aus, seiner Heimatgemeinde, dort in Syrien. Und er ist dann nach Derbe und Lystra gegangen, hat die Gemeinden dort besucht wieder. Und von dort ist er schlussendlich in Troas gelandet, also ganz im Westen der heutigen Türkei, vis-à-vis von Griechenland, und ist dann dort in Troas auch durch ein Gesicht in der Nacht nach Mazedonien gerufen worden, also nach Nordgriechenland. Das erste Mal, dass er dann eigentlich europäischen Boden betreten hat. Und er war dann in Philippi, wissen wir, in Thessalonich, in Beröa. Und von dort ist er auf dem Schiffsweg dann nach Achaia, also nach Südgriechenland, gesegelt. Zuerst war er kurz in Athen und dann eben diese anderthalb Jahre in Korinth, von dem wir in Apostelgeschichte 18 lesen. Von Korinth ist er ja nach Kenchrea, auch dort ganz nahe am Meer gelegen, gegangen. Er hatte ja dieses Gelübde noch abgelegt, von dem wir nicht genau wissen, um was es sich handelt, und ließ sich dort als Zeichen der Beendigung, der Erfüllung des Gelübdes das Haupt scheren und ist dann von dort, hat er das Schiff wieder bestiegen, zusammen mit Aquila und Priscilla, und ist gesegelt gegen die Türkei, hat kurz Ephesus besucht, und auch wenn die Juden in der Synagoge ihn gedrängt haben, bleib bei uns, sie wollen noch mehr hören, hat er gesagt, nein, jetzt nicht. Ich will unbedingt das Fest in Jerusalem nicht verpassen. Ich weiß nicht genau, um welches Fest es sich gehandelt hat, um das Laubhüttenfest vielleicht, aber er wollte unbedingt zeitgerecht in Jerusalem sein und ist dann weitergefahren und zurückgekehrt nach Caesarea, Jerusalem, und dann wieder hinunter nach Antiochia in seine Heimatgemeinde. Als Paulus dann auf der dritten Missionsreise von Ephesus aus, er hat ihnen ja versprochen, ich besuche euch wieder, und wir wissen, er war dann 3 Jahre dort, und so durfte die Gemeinde in Ephesus entstehen. Und von dort aus hat er ja den ersten Korintherbrief geschrieben. Und als er das tat, war er offenbar schon zu einem zweiten Besuch in Korinth gewesen, von dem uns die Bibel nicht näher das beschreibt. Vielleicht war es, als er in Kenchrea war, ging er kurz wieder zurück. Das wissen wir nicht genau, aber wir können sicher sein, dass er es gemacht hat. Die Schrift gibt uns Hinweise darauf. Und zwar war es offenbar ein sehr schwieriger Besuch, mit viel Kampf und mit viel Tränen. Das können wir schließen aus 2. Korinther 2,1, wenn er sagt, ich habe mir aber vorgenommen, nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen. Das erste Mal, als er dort war, hat er ja die Gemeinde gegründet. Er kann sich kaum auf das beziehen. Er hatte einen Besuch in viel Betrübnis und Traurigkeit. Und dann sehen wir das auch am Schluss vom 2. Korintherbrief, 2. Korintherbrief, Kapitel 13 zum Beispiel, da schreibt er ganz klar, jetzt, ich plane wieder zu euch zu kommen. Und dann schreibt er, dies ist das dritte Mal, dass ich zu euch komme. Also es muss seinen zweiten Besuch gegeben haben, noch bevor er sie wieder besuchte, nach dem Abschicken des 2. Korintherbriefes. Ich habe es im Voraus gesagt und sage es im Voraus. Wie bei meiner zweiten Anwesenheit, so schreibe ich auch jetzt in meiner Abwesenheit denen, die zuvor gesündigt haben, und allen übrigen, dass ich nicht schonen werde, wenn ich nochmals komme. Und auch im Kapitel 12, Vers 14 schreibt er, siehe, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen. Also, wenn wir sagen, er war zwischendurch, hatte er einen weiteren Besuch in Korinth, dann ist das nicht Spekulation, sondern aufgrund dieser Schriftstellen ganz klar. Aber es wird uns nichts Näheres darüber berichtet, außer dass es ein sehr tränenreicher Besuch war. Und ebenso kann man annehmen, dass er auch einen weiteren Brief noch geschrieben hat, der uns nicht überliefert ist. Wahrscheinlich zwischen dem 1. und 2. Korintherbrief hat er einen sehr direkten und sehr scharfen Brief den Korinthern geschrieben. Sehen wir auch aus Kapitel 2, Vers 4 zum Beispiel, ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen. Nicht, damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Oder jetzt hier in unserem Abschnitt, Kapitel 7, Vers 8. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe, denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Auch Vers 12 kommt darauf zu sprechen. Es gibt einige, die sagen, nein, das ist alles nur der erste Korintherbrief gemeint, aber das wissen wir tatsächlich nicht direkt. Ich bin überzeugt, dass es so war, dass er einen Brief geschrieben hat, ganz scharf und heftig, der uns nicht überliefert wird, ist, und dass das nicht der erste Korintherbrief ist, der hier gemeint ist. Das spielt nicht so eine Rolle, aber einfach nur kann es uns zum Verständnis helfen, auch vom Text, den wir jetzt heute lesen. Hier ab dem Vers 2 in Kapitel 7 geht es ja eigentlich weiter vom Kapitel 6, Vers 11 bis 13, wo er geschrieben hat, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Vergeltet uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasst es auch in euch weit werden. Und dann kam ja dieser Einschub über die Absonderung, wo Paulus ihnen zeigt, warum es eng in ihnen geworden ist. Weil sie so viel Böses zugelassen hatten, toleriert hatten. Darum ist es eng geworden, ihm gegenüber, in ihren Herzen. Und so fährt er jetzt weiter im Kapitel 7, ab Vers 2. Ich lese bis Vers 11. Gebt uns Raum in euren Herzen. Wir haben niemand Unrecht getan. Niemand geschädigt, niemand übervorteilt. Ich erwähne das nicht, um zu verurteilen. Denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, so dass wir mit euch sterben und mit euch leben. Ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch empfangen hatte. Als er uns berichtete von eurer Sehnsucht, eurer Klage, eurem Eifer für mich, da freute ich mich noch mehr. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe, denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Nun freue ich mich, nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in Gott gewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Bis hierher. Wir merken aus diesem Text, wie sehr das Paulus ringt um die Annahme und die Liebe der Korinther, die doch so sehr gegen ihn aufgehetzt wurden. Weil er wusste, wenn sie ihn, Paulus, verwerfen, so verwerfen sie eigentlich nicht ihn, sondern sie verwerfen das Wort Gottes. Und damit verwerfen sie den Herrn Jesus Christus selber. Das war die große Not, die Paulus hatte in seinem Herzen. Und das belastete ihn so sehr, weil er sie aufrichtig liebte. Und er wusste, weil sie sich mit diesen bösen Dingen eingelassen hatten, deshalb hatten sie sich von ihm entfremdet. Nicht, weil er, Paulus, sie geschädigt oder übervorteilt oder ausgenutzt hätte. Darum schreibt er da im Vers 2, wir haben niemandem Unrecht getan. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann wären die Korinther noch berechtigt gewesen, gegen Paulus sich zusammenzutun. Aber das war nicht der Fall. Sie hatten ihm Unrecht getan. Und dann schreibt er in Vers 3 und 4, ich erwähne das nicht, um zu verurteilen. Denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, so dass wir mit euch sterben und mit euch leben. Ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über vor Freude bei all unserer Bedrängnis. Ich erwähne das nicht, um euch zu verurteilen. Viele Korinther haben sich tatsächlich von den Feinden Paulus anstecken lassen, haben sich tatsächlich sehr an Paulus versündigt, haben in die ganzen Verleumdungen mit eingestimmt. Und hier sagt Paulus, es geht mir nicht darum, euch das zurückzuzahlen, euch wegen diesen Dingen zu verurteilen. Auch wenn er mit Recht das hätte tun können. Nein, er liebte sie aufrichtig, ohne Hintergedanken und wünschte sich nur eines für die Korinther, nämlich, dass sie wiederhergestellt werden könnten. Dass sie in ihrem Glauben wiederhergestellt werden könnten, in ihrer Treue zu Christus, in ihrer Nachfolge. Das war sein einziges Ziel, sein einziger Wunsch. Und wenn er schreibt, ich habe euch vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, dann heißt das nichts anderes als, ich habe euch doch gesagt, wie sehr ich euch von Herzen liebe. So sehr, dass ich mit euch sterben und mit euch oder für euch leben möchte. Und tatsächlich hat er sein Leben in vieler Weise hingegeben für die Korinther. Und auch dieses Ich rühme euch viel ist Ausdruck seiner Liebe zu den Korinthern. Auf der einen Seite hat Paulus das Böse unter ihnen nicht schön geredet, wie das heute oft passiert, überdeckt, unter den Teppich, schönreden und so weiter. Nein, ganz klar hat er das ans Licht ziehen müssen. Aber sobald, dass sie etwas einsahen, sobald, dass sie Buße taten, hat sich Paulus über alle Maßen gefreut. So dass er schreibt hier, er sei mit Trost erfüllt worden. Wir merken, nee, er sagt nicht doch, ich war getröstet. Mit Trost erfüllt, sagt er. Und nicht nur, ich habe mich gefreut, ich floss über vor Freude. Daran erkennen wir das Herz dieses Diener Gottes. Sein Anliegen, sein Einsatz seine Last um die Gläubigen in Korinth. Er floss über vor Freude, sobald er eine Veränderung zum Guten wahrnehmen konnte bei ihnen. Und davon sprechen jetzt die folgenden Verse, nämlich, dass tatsächlich unter den Korinthern echte Buße passiert ist. Auch wenn doch bis zum Schluss des Briefes offenbar wird, dass noch vieles im Argen lag. Es ist nicht so, dass jetzt alles gut ist. Auch wenn wir lesen werden, wie sehr sich Paulus freuen könnte über die Buße zum Heil, schreibt er ja auch noch ganz am Schluss des Kapitels, immer noch im gleichen Ton, passt auf, was ihr tut. Ihr verlangt sogar Beweise, dass ich echt sei und so weiter. Daraus können wir schließen, dass nicht alle diesen Schritt getan haben, von dem wir jetzt gleich lesen. Und wenn er steht, bei all unserer Bedrängnis fließe er über vor Freude in Vers 4. Ich denke, wir können uns kaum vorstellen, welch große Last das Paulus hatte. Es kommt nur zwischen den Zeilen zum Ausdruck. Und ab Vers 5 erzählt er nun weiter, was er innerlich empfand. Damals, als er sich von Ephesus aufmachte, auf der dritten Missionsreise, nach diesen 3 Jahren, nach dem Schreiben des ersten Briefes an die Korinther, hat er sich ja aufgemacht, wollte die weiteren Gemeinden besuchen und insbesondere eben zu den Korinthern kommen. Und was er da innerlich empfand auf diesem Weg von Ephesus, bis er dann tatsächlich bei den Korinthern war. Wir haben davon ja schon gelesen im Kapitel 2. Dort schlagen wir noch einmal auf Vers 12 und 13. Er ist also in Ephesus aufgebrochen nach diesen 3 Jahren und kam wieder nach Troas, dort an der Westküste von der Türkei. Als ich aber nach Troas kam, um das Evangelium von Christus zu verkündigen, und mir eine Tür geöffnet war im Herrn, hatte ich gleichwohl keine Ruhe in meinem Geist, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und reiste nach Mazedonien. Titus hat er nach Korinth geschickt, um zu schauen, wie der Zustand war nach diesem heftigen Brief. Wie war der Zustand? Titus, geh und schau, wie es ihnen geht. Und bringe sie zurecht, tröste sie. Und komm zurück so schnell wie möglich und berichte mir, wie es ihnen geht. Und er hoffte so sehr in Troas, dass sie sich dort treffen wollten. Und er fand ihn nicht. Und das hat nicht beigetragen zur inneren Beruhigung. Das hat die Last nicht kleiner werden lassen auf sein. Im Gegenteil. Und so geht es unmittelbar hier vom Vers 13, Kapitel 2, weiter im Kapitel 7, Vers 5. Er ist also dann wieder herübergesegelt nach Griechenland, nach Mazedonien. Vers 5. Denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Wiederum, diese Verse zeigen uns so sehr, wie groß die Last war auf seinem Herzen. Wie er von der Sorge und der Last um die Korinther tatsächlich fast erdrückt wurde. Im Kapitel 2,13 haben wir gelesen, er fand in Troas keine Ruhe in seinem Geist. Und hier, nachdem er über das Meer gefahren ist, war die Last nicht weg. Im Gegenteil, je näher er zu den Korinthern kam, umso mehr nahm seine Sorge zu, so dass hier steht, dass er auch in seinem Fleisch keine Ruhe mehr fand. Wir können etwas erahnen, was das bedeutet. Zuerst im Geist, er konnte Tag und den ganzen Tag nichts mehr anderes denken, wahrscheinlich als an diese Last dort in Troas. Und vielleicht einzig noch nachts, wenn er schlief, musste er nicht einen Moment nicht daran denken. Aber jetzt ist er auch im Fleisch, findet er keine Ruhe mehr. Er konnte wahrscheinlich auch kaum mehr schlafen. Und dazu kamen dort in Nordgriechenland noch Angriffe von außen. Wir wissen auf der zweiten Missionsreise, wie er zum Beispiel Thessalonich verlassen musste. Er kam wahrscheinlich nur durch die Brücke des Jason, kam er überhaupt frei. Weil ein anderer sich für ihn verbürgt hat. Mit knapper Not ist er in Thessalonich auch den Anschlägen der Juden entkommen. Und jetzt ist er wieder dort. Man nimmt ja an, dass er den zweiten Korintherbrief in Philippi geschrieben hat. Dort, mit beladen mit all diesen Sorgen. Und eben die Feinde, die Juden waren auch wieder dort. Sie haben gehört, dass er wieder da ist. Angriffe von außen, Kämpfe von außen. Das kennen wir doch alle auch. Wenn unser Körper keine Ruhe mehr findet, keinen Schlaf mehr findet zum Beispiel, dann werden auch alle unsere Ängste und Befürchtungen, die Last in unserem Herzen, wird noch einmal viel größer. Und so erging es Paulus. Und die Angst von Titus, eine schlechte Nachricht über die Korinther zu erhalten, die wurde schier unerträglich. Und dann kommt diese Erleichterung. Gott hat eingegriffen. Titus ist gekommen. Titus ist gekommen. Wir wollen uns das kurz fragen. Warum lässt Gott bei seinen Kindern solche Drucksituationen zu? Die meisten von uns haben schon große, ähnliche Drucksituationen erlebt. Warum lässt Gott das zu? Solchen Druck, innere Ängste, so dass man fast verzweifelt. Wir dürfen ganz sicher sein, weil er unser Vater ist, weil er uns liebt, weil er uns erzieht zu unserem Besten. Er muss uns erziehen, weil er weiß, dass wir nur durch solche Wege ihm näher kommen. Wer unter solchen Druck kommt, wie wir hier von Paulus lesen, was passiert innerlich, wenn wir unter solchen Druck kommen? Wir werden innerlich ganz klein. Wir werden ganz gering. Und man denkt nicht mehr viel und groß über sich selber in einer solchen Drucksituation. Das haben wir alle sicher schon erlebt. Und genau diese Erziehungswege Gottes brauchen wir. Sonst bleiben wir unbrauchbar für ihn. Gott kann nur mit den Geringen sein Werk tun. Die Knechte Gottes sind gezeichnet vom Geringsein. Nichts in seinen eigenen Augen. Paulus war da nichts mehr vor sich selber. Und darum schreibt er da, aber Gott, der die Geringen tröstet. Willst du brauchbar werden für Gott? Dann muss er dich und mich gering machen. Aber wir dürfen auch wissen, dann werden wir erst so richtig den Trost des himmlischen Vaters erfahren. Den Trost dieses großen Gottes. Ich wünsche mir, dass wir alle viel von diesem Trost erfahren dürfen. Gott, der die Geringen tröstet. Und wir dürfen auch wissen, er will uns nicht brechen, um uns zu zerstören, sondern er will, dass wir seinen Trost, seine unbeschreibliche Liebe dieses himmlischen Vaters empfangen können. Und das können nur die Geringen, die Gedemütigten. Nur sie können wirklich diese Liebe des himmlischen Vaters empfangen. Die mit aufgerichtetem Kopf, mit hoher Nase, mit einem hohen Denken von sich selber. Sie werden diesen Trost nicht erleben. Und dann eben im Vers 7, dann kommt also dieser Titus. Und es kommt ein getrösteter Titus und kein aufgelöster. Und er berichtet Paulus von Buße unter den Korinthern. Und da fließt die Freude des Paulus über. Wir können uns vorstellen, die Last, die von seinem Herzen fällt. Als er Titus seine Reaktion sieht, von ihm hört, was passiert ist, wie sie Buße getan haben, die dazu führte, dass sie sich nach Paulus sehnten, plötzlich. Stellen wir uns das vor. Nach all dieser Verleumdung gegen ihn, wo vielleicht fast die ganze Gemeinde dort plötzlich gegen Paulus war. Sie sehnten sich, wenn es da steht im Vers 7, und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch empfangen hatte, als er uns berichtete von eurer Sehnsucht, aber auch von eurer Klage, eurem Eifer für mich, da freute ich mich noch mehr. Die Buße führte dazu, dass sie klagten, wehklagten, gemeint ist, über sich selber, über ihre Sünde. Sie hatten Sündenerkenntnis erhalten. Und das führte zu Reue und Trauer über das eigene Verhalten. Was gibt es Schöneres? Was gibt es Besseres, als wenn einem Menschen so etwas widerfährt? Und sie kamen dadurch sogar in einen Eifer für Paulus. Wir können sehr wohl davon ausgehen, dass längst nicht alle in Korinth diese Prozesse durchgemacht haben oder zugelassen haben. Aber Paulus freut sich schier unbeschreiblich über diejenigen, welche Buße getan haben. Wenn Paulus sich so sehr freut über echte Reue und Buße, was meint ihr, wie sehr hat sich wohl der Herr im Himmel gefreut? Wie sehr musste sich der Herr Jesus gefreut haben, als er gesehen hat, was in den Herzen wenigstens einzelner Korinther geschehen ist. Vers 8. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht. Wenn ich es auch bereut habe, denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Es könnte eben sehr gut sein, dass Paulus hier von diesem uns nicht mehr erhaltenen Zwischenbrief spricht, diesem Tränenbrief, gemäß Kapitel 2, Vers 4. Der erste Brief war ja, den kennen wir ja, da war Paulus sehr höflich zu ihnen, auch direkt und auch mit Klarheit, aber sehr höflich und mit viel ganz grundlegender Lehre. Wenn wir an die Kapitel 12 bis 14 denken, 1. Korinther 13, aber auch das Kapitel über die Auferstehung, 1. Korinther 15 und so weiter. Da haben wir wenig Hinweise, dass er den Brief als den Tränenbrief mit großen inneren Nöten gemeint hat. Wir wissen, dass niemand gerne Menschen, die er sehr liebt, heftig konfrontiert, heftig ermahnt. Das machen wir nicht gerne. Und wir können uns vorstellen, wie schwer es Paulus gefallen ist. Sei es jetzt durch einen Zwischenbrief oder eben bei diesem Besuch, wo er nochmals war und so heftig werden musste. Wie schwer ihm das gefallen ist. Aber im Gehorsam seinem Gott und Herr gegenüber hat Paulus es getan. Gerade eben wieder, weil er sie so liebte. Und er wurde so heftig mit ihnen offenbar, dass er nachher sogar Gewissensbisse hatte, wie er das hier im Vers 8 antönt. Auch wenn ich es bereut habe. Gewissensbisse hatte er. Aber wenn er jetzt das Resultat sieht, so ist er doch froh, eben dem Auftrag Gottes gehorsam gewesen zu sein. Jetzt hört er, dass die Umkehr und Buße sogar rasch gekommen ist bei den Korinthern. Sicher nicht bei allen, aber darum diese Antönung, wenn auch nur eine Stunde seid ihr betrübt gewesen. Und auch das freut ihn so sehr. Es ist ein ganz besonderer Auftrag und Dienst. Den haben wir alle auch, der Dienst der Ermahnung. Das ist vielleicht der schwierigste Dienst, den es überhaupt gibt im Hause Gottes. Biblische, vom Herzen her, im Gehorsam Gott gegenüber, biblische Ermahnung. Das ist ein sehr schwieriger Dienst. Und dazu, damit wir diesen Dienst tun können, müssen wir gebrochen werden von unserem Herrn. Wenn jemand das tut, eben mit aufgerichtetem Haupt, hoher Nase, und meint, er sei berufen, andere zu ermahnen, dann wird es ganz schief und schräg herauskommen. Gott braucht gerade dazu die Geringen, die Gedemütigten. Darum freue dich, wenn der Herr dich so schwierige Wege führt und dich demütigt. Es ist ein Zeichen, dass er dich gebrauchen will, dass du die Ehre hast, für ihn tätig zu sein. Vers 9. Noch einmal, nun freue ich mich. Nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Ja, Paulus ist überhaupt nicht irgendwie schadenfroh gewesen. Dass er sich irgendwie gefreut hätte, dass die Korinther jetzt so eine schwierige Zeit hatten und so gedrückt und betrübt wurden über die Züchtigung, die ihnen zukam. Kein bisschen davon. Nein, aber er freute sich, dass diese Zeit der Züchtigung, der Traurigkeit und der Schwierigkeit bei ihnen zur Buße geführt hat. Sie zur Buße geführt hat. Und dass somit seine heftigen Ermahnungen ihnen keinen Schaden zugefügt haben. Biblische, geistliche Ermahnungen führen sehr oft zu Betrübnis, zu Traurigkeit. Aber weil es gottgemäß ist, diese Ermahnung, führt es schlussendlich zu bleibender Freude und zu bleibender, ewiger Frucht. Das sehen wir hier als wunderbares Beispiel bei den Korinthern. Ich lese Vers 10. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Den letzten 2 bis 3 Versen, es kommt sehr häufig dieses Betrübnis, betrübt und so weiter vor. Aber auch die Reue, die Buße. Dieser Vers 10 ist ein ganz grundlegender Vers. Ich hoffe, dass wir das realisieren. Nicht nur in diesem Abschnitt, sondern im ganzen Wort Gottes. Ein ganz grundlegender Vers. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss, diese Buße. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Dieser Vers spricht über den Weg zum Heil. Geistliche Wahrheit, die für uns Leben werden darf. Was ist denn gottgewollte oder gottgemäße Betrübnis? Lupa heißt auch Traurigkeit auf Deutsch. Betrübnis, Traurigkeit. Was ist denn gottgemäße Traurigkeit für uns Menschen? Was ist Betrübnis, Leiden, die Gottes Willen entsprechen? Will Gott denn, dass die Menschen leiden? Dass sie gedrückt und zerstört werden? Nein, nein und nochmals nein. Denken wir an die wunderbaren Stellen in Hesekiel 33. Gott will nicht den Tod des Gottlosen. Gott hasst die Gottlosigkeit zutiefst. Aber er will nicht den Weg, den Tod des Gottlosen, sondern dass er sich von seinem bösen Wege bekehre. Das ist das, was Gott will. Gott will, dass für alle Menschen, dass sie gerettet werden. Aber dies geht nur, ausschließlich und nur durch Umkehr und Buße. Nur durch Buße kann ein Mensch gerettet werden. Nur durch Buße kann ein Gläubiger wiederhergestellt werden. Nur durch Buße, nicht durch Zeit. Und Gras, das darüber wächst. Nur durch Buße. Und es ist einfach so, die allermeisten Menschen lassen sich nur durch Leiden, durch Betrübnis zu Buße führen. Das gilt auch für abgeirrte und ungehorsame Gläubige. Nur durch Leiden, in den allermeisten Fällen, zur Buße. Gottgemäße Betrübnis bedeutet also Leiden, Schmerzen, Traurigkeiten, die Gott zulässt in unserem Leben, damit wir Buße tun, damit wir zur Buße geführt werden. Gott lässt sie zu, diese Dinge, nicht weil er uns hasst, weil er uns Böses tun will, sondern weil er uns liebt. Weil er unser Vater ist. Er züchtigt einen jeden Sohn, eine jede Tochter, weil er Vater ist, weil er uns liebt. Und genau das entspricht der Güte Gottes. Da kommt uns die Stelle im Römer 2, vielleicht schlagen wir die rasch auf. Römer 2, Vers 4 in den Sinn. Ich habe kürzlich auch einen Kommentar gelesen, dass Gott führt uns nicht, hat dieser Bruder gemeint, Gott führt uns nicht durch Leiden zur Buße, sondern Gott führt uns durch Güte zur Buße. Stimmt das? Auf den ersten Blick, wenn wir Römer 2, Vers 4 lesen, könnte man meinen, das stimmt. Oder verachtest du den Reichtum seine Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Können wir jetzt aufgrund von dieser Aussage sagen, Gott braucht nie das Leiden. Es ist immer seine Liebe, seine Gnade, seine Güte, die uns zur Buße führen. Nein, das stimmt nicht mit dem ganzen Kontext der Bibel überein. Warum? Dann müssten wir den Menschen nur noch die Liebe und die Güte Gottes predigen und sie kämen zur Buße. Aber das stimmt nicht. Was ist der Punkt? Der Punkt ist, dass wenn Gott uns erzieht, dass wenn Gott Leiden und Schwierigkeiten in unser Leben schickt, dass das ein Aspekt seiner Güte ist. Eben Hebräer 12. Gott züchtigt einen jeden Sohn, den er liebt, den er annimmt. Das ist ein Aspekt der Güte Gottes. Wenn du aber ohne Züchtigung, ohne Erziehung bist, dann bist du ein Bastard. Dann bist du nicht, gehörst du nicht zu Gottes Familie. Jeden, den er liebt, züchtigt er. Das ist die Güte Gottes, wenn er uns erzieht. Das ist ein Vorrecht, wenn Gott uns erzieht. Und tatsächlich ist es die Güte Gottes, die uns zu Buße leitet. Weil er uns so liebt, will er, dass wir Buße tun. Weil er uns sonst nicht annehmen kann. Und weil er uns so liebt, schickt er uns diese manchmal schweren Lasten und Schwierigkeiten. Wie schnell können wir in unserem Denken auf eine schiefe Bahn kommen und dann sagen wir, wir müssen nur noch die Güte und die Liebe Gottes predigen. Das führt ja zur Buße. Falsch verstanden, was Güte und Liebe Gottes ist. Gottes Güte enthält eben oft Leiden für den Menschen oder den Gläubigen. Jetzt muss uns auch bewusst sein, auf diese gottgewollte Betrübnis kann der Mensch statt mit Buße auch anders reagieren. Es ist Gottes Teil, dass er in seiner Liebe uns Schwierigkeiten schickt, damit wir zu Buße geführt werden. Aber es ist des Menschen Teil, mein und dein Teil, wie wir darauf reagieren. Man kann sich auch verhärten in den Schwierigkeiten, im Leiden. Und eine Verhärtung, die zur Abkehr von Gott führt. Darüber spricht da eben auch der Hebräerbrief so intensiv. Brüder, lasst nicht zu, dass bei jemandem unter euch ein Herz des Ungehorsams sich breit macht. Man kann auch mit Verhärtung reagieren auf Gottes Erziehung. Und wir sehen aus diesem Vers hier, Vers 10, Buße beinhaltet Reue. Buße beinhaltet Reue über Sünde, über das falsche Verhalten. So wie wir Sünde immer bereuen müssen, Sünde ist immer zu bereuen, müssen wir echte Buße nie bereuen. Echte Buße, darüber müssen wir nicht traurig sein. Darüber müssen wir nicht uns bereuen, sondern wir dürfen uns von Herzen freuen. Und dann führt eben die Betrübnis der Welt, bewirkt den Tod. Gottgewählte Betrübnis führt zum Heil schlussendlich über die Buße. Aber die Betrübnis der Welt, die bewirkt den Tod. Der Fürst dieser Welt, Satan, erfängt die Menschen zuerst mit List, indem er sie verführt mit allerlei glitzernden Versprechen und sie zur Sünde animiert, um ihnen dann Schmerz und Leid zuzufügen und sie zuletzt mitzureißen in den Tod. Das ist die Betrübnis der Welt. Das ist das Vorgehen Satans, Wie anders als das Vorgehen Gottes. Die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Und wenn wir darüber noch einmal nachdenken, warum denn eigentlich genau führt es zum Tod, wenn der Weltmensch oder wir manchmal auch wir als Christen durch weltliche Betrübnis eben belastet werden. Warum führt es zum Tod? Weil wir vielleicht nicht bereit sind, Buße zu tun. Der eigentliche Grund für den Tod ist die Unbußfertigkeit. Die Unbußfertigkeit. Gottes Absicht mit der Betrübnis ist Buße und damit Heil und Leben. Satans Absicht mit Betrübnis ist Verhärtung, Unbußfertigkeit und Tod. Da ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Vielleicht noch denken wir kurz darüber nach. Ist uns bewusst, wie wichtig das Bußfertigkeit in unserem Leben ist als Gläubige? Wohl jedem Weltmenschen, wenn er Bußfertigkeit hat und zu Buße kommt. Aber auch bei uns Gläubigen, wie überaus wichtig ist Bußfertigkeit in unserem Leben. Reue über Sünde und falsche Haltungen. Das ist elementar wichtig. Wie reagiere ich, wenn ich ermahnt oder betrübt werde vom Wort Gottes? Wie reagiere ich? Räche ich mich? Das wird gar nicht so selten gemacht. Räche ich mich am Verkündiger? Oder am Überbringer der Ermahnung? Leider passiert genau das sehr oft. Rechtfertige ich mich selber durch Ausreden und verhärte damit mein Herz? Ich möchte noch zum Schluss eine Haltung versuchen zu skizzieren, die oft auch sehr verbreitet ist und eigentlich eben Unbußfertigkeit und Unbeugsamkeit offenbart. Ich bin vielleicht bereit, mein falsches Verhalten zu ändern. Vielleicht habe ich es immer und immer und immer wieder gehört. Und dann komme ich irgendeinmal zum Punkt und sage, doch gut, jetzt, ich bin bereit, das zu ändern in meinem Leben. Oder meine Sünde zu lassen. Oder was auch immer, eben falsches Verhalten. Damit tue ich dann im Fall Gott einen Gefallen. Ich bin jetzt bereit. Die innere Haltung, ich tue Gott damit einen Gefallen. Und er soll mir dafür dieses oder jenes geben. Kennt ihr diese Haltung? Die ist sehr verbreitet leider. Zum Beispiel sagt jemand vielleicht, ich habe zwar jahrelang ein oberflächliches, halbherziges Christsein gelebt. Ich weiß, das gefällt Gott nicht. Ich tue ihm jetzt einen Gefallen und gebe mich etwas mehr hin. Die Bußfertigkeit sagt oder handelt folgendermaßen. Ich falle auf mein Angesicht. Ich bereue mein Verhalten und bitte Gott flehentlich um Vergebung. Oder jemand sagt, ich war jahrelang in der modernen Christenheit, vielleicht in der Charismatik, wie das auch bei uns war. Ich habe gemerkt, dass da vieles nicht gut ist. Ich tue jetzt Gott den Gefallen und gehe da hinaus. Die Bußfertigkeit sagt, ich danke dir Herr, für die Gnade, dass du mir die Augen geöffnet hast. Herr, bitte vergib all den Ungehorsam und Eigenwillen dir und deinem Wort gegenüber. Vergib all die verlorenen Jahre. Oder jemand sagt, ich weiß, dass ich meinen Platz in der Gemeinde nicht einnehme, wie ich könnte und sollte. Ich habe es immer wieder gehört. Ich habe mich jetzt entschlossen, Gott den Gefallen zu tun und meine anderen Interessen zurückzustecken und meinen Platz in der Gemeinde besser einzunehmen. Die Bußfertigkeit bewirkt folgende Haltung. Herr, ich habe gesündigt vor dir und den Geschwistern. Bitte vergib mir und lass mich dir dienen in deiner Kraft. Ich hoffe, dass der Unterschied klar wird. Ich hoffe, dass klar wird, was Bußfertigkeit ist. Es gibt sogar Menschen, die bekehren sich in dieser Haltung. Die sagen, ich tue Gott den Gefallen und bekehre mich jetzt. Das kann nie echt sein. Echte Umkehr bedeutet immer sich niederwerfen vor Gott, sich demütigen vor ihm, Unterwerfung unter Gott. Aber nie, Gott, ich tue dir jetzt den Gefallen und bekehre mich auch zu dir. Vielleicht noch der Hinweis auf diese eindrückliche Stelle in Lukas 17, dort, wo die Diener den ganzen Tag gearbeitet haben für den Herrn. Und sie kommen zurück und als erstes dienen sie ihm am Tisch und bewirten ihn. Und sagen zum Schluss, wir haben getan, was wir schuldig waren. Wir sind nur deine Knechte. Das ist eine Haltung der Unterordnung, der Bußfertigkeit auch, unserem Gott gegenüber. Das ist eine Haltung der Gottesfurcht in unserem Leben. Bußfertigkeit hat ja viel mit Gottesfurcht zu tun. Und wir haben das auch gestern mit den Brüdern uns Gedanken gemacht. Wie kommen wir zu dieser Bußfertigkeit? Wie kommen wir zu Gottesfurcht? Und es gibt nur einen Weg. Unsere Gesinnung muss verändert werden. Unsere natürliche Gesinnung ist dem völlig entgegengesetzt, der Bußfertigkeit, der Gottesfurcht. Unsere Gesinnung muss verändert werden. Römer 12, 2. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verändern in eurem Wesen. Durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, heilige Gott wohlgefällige Wille ist. Das ist der einzige Weg, wie wir zu Bußfertigkeit und Gottesfurcht kommen. Indem wir uns in unserer Gesinnung, in unserem Denken, in unserem inneren Empfinden, in unserem Herzen, in unserem Willen verändern lassen. Erneuern lassen von ihm, vom Geist Gottes, vom Herrn Jesus. Alleine aus dir heraus kommst du nie zu einem bußfertigen Herzen, zu echter Gottesfurcht. Und darum ist so wenig Gottesfurcht vorhanden unter dem Volk Gottes heute, weil die Menschen sich nicht mehr erneuern lassen wollen in ihrem ganzen Gesinnung. Möge der Herr uns Gnade dazu geben. Ich möchte noch beten. O Herr Jesus, hilf du uns, dass wir uns von dir mehr und mehr verändern lassen, umgestalten lassen, dass wir unsere Gesinnung erneuern lassen, Herr. O Herr, gib doch mehr Gottesfurcht in meinem Leben. Bußfertigkeit, Herr Jesus. Feineinstellung gegenüber der Sünde, Sündenerkenntnis. Hilf du, Herr, dass wir nicht nur das Thema Absonderung abhaken, behandeln, darüber reden, sondern dass wir ganz persönlich an jedes bei sich selber sich prüft vor dir und ja, sich trennt von allem Bösen durch die Erneuerung unserer Gesinnung. Hilf du, Herr, dass das doch passieren darf, weiter passieren darf. Wir danken dir für alles, was du schon geschenkt hast, aufgedeckt hast, Herr. Wir danken dir für alles Heil, das du schon bewirkt hast unter uns. Dir sei Lob und Ehre. Wir wollen uns von Herzen freuen daran, Herr. Aber Herr, führe du uns weiter. Hilf du uns. Amen.